Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, wieder auf diesem Workshop dabei zu sein und einen Überblick über die Antikoagulation zu geben. Ich denke, Antikoagulation ist ein Thema, egal in welchem Bereich Sie tätig sind in der klinischen Medizin, Sie werden damit zu tun haben. Und Antikoagulantien, und ich habe hier drei Beispiele genannt, wie Heparine, Vitamin-K-Antagonisten oder die direkten oralen Antikoagulantien, die werden oft verschrieben. Vermutlich haben 2% der Bevölkerung eine Indikation für eine Antikoagulation. Und ich werde einen Überblick über diese Antikoagulantien heute Abend geben und dann ein paar wichtige oder im Wesentlichen zwei wichtige Indikationen noch etwas detaillierter besprechen. Was sind so die klassischen Indikationen für eine Antikoagulation? Die Thromboseprophylaxe in der Allgemeinchirurgie, postoperativ zum Beispiel oder auch in der Orthopädie nach Operationen wie Hüft- und Knie-Totalendoprothesen-Operationen, aber auch in der inneren Medizin bei hospitalisierten Patienten ist die Thromboseprophylaxe immer wieder ein Thema. Dann ist die Antikoagulation wichtig für die Prävention von Thromboembolien und vor allem Schlaganfällen bei Patientinnen und Patienten mit Vorhofflimmern und bei Menschen mit Herzklappen und insbesondere mit mechanischen Herzklappen. Und dann ist eine klassische weitere Indikation der Antikoagulation die Therapie und die Sekundärprävention von venösen Thromboembolien, sprich tiefen Beinvenenthrombosen und Lungenembolien. Ich möchte das immer wieder bringen. Antikoagulantien, die traditionellen Antikoagulantien gehören zu den ältesten Medikamenten, die wir haben. Sie sehen, 2016 hat das Heparin sein 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Ich weiß, dass das ein sehr schönes Ambiente hier ist. In diesem Haus ist man natürlich geneigt, über die Geschichte zu reden. Und geschichtsträchtig ist auch die Entwicklung der Heparine. Und das ist sehr spannend. Erstmals, dieses Heparin konnte erstmals gewonnen werden, identifiziert werden durch einen zweitjährigen Medizinstudenten an der Johns Hopkins Universität, der McLean hieß, gemeinsam mit seinem Lehrer konnten sie aus der Leber, damals war das die Leber der Hunde, eigentlich wollten sie prothrombotische Substanzen suchen, aber dann haben sie eine antikoagulatorische Substanz identifiziert, eben weil es in der Leber war, hat der Herr Howell dem Namen dieser Substanz eben Heparin gegeben. Allerdings hat es sehr lange gedauert, bis es dann weiterentwickelt wurde, in größeren Mengen entwickelt wurde und auch klinisch eingesetzt wurde. Und es wurde die erste Studie mit einem Heparin erst in den 60er Jahren gemacht. Und das ist gleichzeitig auch eine der ersten randomisiert kontrollierten Studien in der Geschichte der Medizin. In den 60er Jahren hat man Heparin nach größeren Operationen zur Pulmonalembolieprophylaxe und Thrombose gegeben und man hat bei 60 Patienten schon einmal den Nachweis erbringen können, dass es effektiv ist nach einer Operation in der Verhinderung von postoperativen Pulmonalembolien und das ist damals in Lancet publiziert worden, wenn Sie vielleicht die Lancet-Ausgabe aus den 60er Jahren hier in diesem Haus finden, können Sie vielleicht diese Studie von Barrett und Jordan nachlesen. Dann in den 80er Jahren, das war alles das unfraktionierte Heparin, hat man das Heparin weiterentwickelt und niedermolekulare Heparine sind dann entstanden, die dann in der Therapie und der Venenthrombose und Lungenembolie getestet wurden und auch für die Thromboseprophylaxe postoperativ und internistisch getestet wurden. Heparine sind auch Substanzen, so wie viele alte Medikamente, die sehr viele Wirkungen haben, sogenannte pleiotrope Effekte. Das Wichtigste natürlich an den Heparinen, das uns interessiert, ist dieser antithrombotische Effekt, aber es werden ihnen auch andere, ich sage magische Effekte oft zugesprochen. Das hat man immer wieder auch erlebt, jetzt in der Pandemie, dass man den Heparinen auch antiadhesive, antiproliferative, antivirale Effekte zugesprochen hat. Aber dafür sind sie nicht eigentlich zugelassen. Die Zulassung ist eben aufgrund ihrer antikoagulatorischen, antithrombotischen Wirkung. Ich komme gleich zur ersten Frage. Die lautet, wie entfalten Heparine, unfraktioniertes und niedermolekulares Heparin, ihre antithrombotische Wirkung? Zuseherinnen und Zuseher zu Hause können abstimmen, habe ich erfahren. Sie müssen aufzeigen. A, über eine antithrombinvermittelte Hemmung des Faktor 5 und 7a, über eine direkte Hemmung von Faktor 10a, C, über eine direkte Hemmung von Faktor 2a Thrombin oder D, über eine antithrombinvermittelte Hemmung des Faktor 2a Thrombin und 10a. Wer ist für A, bitte aufzeigen. Wer ist für B? Wer ist für C? Also B, wer war für B nochmal? Okay, wer ist für C? Und wer ist für D? Okay, die Mehrheit hier ist für D. Sie wissen mehr als die meisten promovierten Medizinerinnen und Mediziner. Tatsächlich ist es D, über eine antithrombinvermittelte Hemmung des Faktor 10a und des Thrombins. Das ist deshalb wichtig, das zeigt, dass Heparine eigentlich indirekt antikoagulatorisch wirken. Die Heparine bestehen so aus Mucopolysaccharidketten, das unfraktioniert aus langen Ketten, Polysaccharidketten, und die niedermolekularen Heparine aus kürzeren. Und da gibt es eine Sequenz von 5 Monosacchariden oder Pentasaccharide dann, die an Antithrombin binden kann, und über Antithrombin wird dann eben die Hemmung von Thrombin verstärkt oder eben die Hemmung von Faktor 10a. Das heißt, in dieser Polysaccharidkette gibt es eine Sequenz von 5 Monosacchariden, die eigentlich an dieses Antithrombin binden kann. Dieser Mechanismus ist sehr spät erst aufgedeckt worden. Da gibt es eben bei den niedermolekularen Heparinen, gibt es solche mit einem hohen Molekulargewicht, wo diese Polysaccharidkette sehr lang ist, und solche mit einem niedrigen Molekulargewicht. Warum erwähne ich das? Das hat, je niedriger dieses Molekulargewicht, desto höher ist die Anti-10a-hemmende Wirkung. Je länger, desto mehr ist die thrombinhemmende Wirkung im Vordergrund. Das heißt, bei den unfraktionierten Heparinen, ja, ist vor allem die Thrombinhemmung der Mechanismus, bei den niedermolekularen Heparinen eben vor allem die Anti-10a-Hemmung. Und dann gibt es noch ein synthetisches Pentasaccharid sogar, das ist das von der Parinux, das nur Anti-10a-hemmende Wirkung vorwiegend hat. Ja. Sie sehen hier, nach subkutaner Gabe hat man die maximalen Wirkspiegel sehr schnell erreicht. Nach 3 bis 4 Stunden erreicht man die Spitzenspiegel. Die Halbwertszeit der niedermolekularen Heparine ist im Grunde kurz, aber ihre Anti-10a-hemmende Wirkung, die man auch messen kann, die hält länger an, bis zu 12 Stunden. Sie werden vorwiegend renal ausgeschieden. Je niedriger das Molekulargewicht, desto mehr ist die renale Ausscheidung. Die niedermolekularen Heparine werden zu 80-90% renal ausgeschieden. Das unfraktionierte Heparin wird wenig renal ausgeschieden. Das wird vorwiegend über die Leber, über das retikuloendotheliale System abgebaut. Das ist, also jetzt gehe ich mal zu, jetzt habe ich die Kontrolle hier verloren. Wo bin ich denn da? Das heißt, das ist wichtig. Das heißt, eine eingeschränkte Nierenfunktion hätte somit eine Konsequenz. Und hier habe ich eine Übersicht von den Heparinen, die wir in Österreich haben. Und mittlerweile gibt es auch Biosimilars von dem Enoxaparin, wie zum Beispiel das Inhixa oder das Enoxaparin Becat. Wichtigste Einsatzgebiete, ich gehe da schnell durch, postoperative Thromboseprophylaxe, gerade in der Allgemeinchirurgie, Orthopädie, Tumorchirurgie, Thromboseprophylaxe bei hospitalisierten Patienten mit akut internistischen Erkrankungen, mit Immobilität, in der Kardiologie, in der Nephrologie, während der Dialyse zum Beispiel, ist ein Heparin wichtig, damit die Dialysekatheter dann Schläuche offen bleiben. Zur Behandlung von oberflächlichen Venenthrombosen, in der Initialbehandlung von venösen Thromboembolien, während der Schwangerschaft zur Thromboseprophylaxe und aber auch Therapie von tiefen Beinvenenthrombosen und Lungenembolien wird Heparin, niedermolekulares Heparin, eingesetzt. Da geht nur das niedermolekulare Heparin. Und es wird auch zum Bridging, zur Unterbrechung der oralen Antikoagulation mit Vitamin-K-Antagonisten eingesetzt. Das war das niedermolekulare Heparin und seine Entwicklungsgeschichte. Genauso spannend ist die Entwicklungsgeschichte der oralen Antikoagulantien, und die Vitamin-K-Antagonisten gehören auch zu den ältesten Medikamenten, die wir haben, die eigentlich durch einen Zufall entdeckt wurden. Ich bin verleitet, immer über die Geschichte zu reden, weil das immer so spannend ist, aber ich würde sagen, lesen Sie das selber nach. Die Geschichte oder die zufällige Entdeckung der Vitamin-K-Antagonisten hat mit toten, blutenden Kühen zu tun im Bundesstaat Wisconsin. Jedenfalls ist es so, dass das eben durch Zufall dann entdeckt wurde, und den echten Mechanismus hat man dann, die Wirkung der Vitamin-K-Antagonisten hat man dann erst viel später entdeckt. Man hat dann erst später erkannt, dass die therapeutische Breite, also dass die Heparine eigentlich sehr unterschiedlich interindividuell wirken, dass man sie monetieren kann, dass man die Dosis anpassen kann, je nach Messwert, wo man die Wirkung der Vitamin-K-Antagonisten, die antikoagulatorische, messen kann mit der INR. Und erst viel später, Ende der 80er, 90er Jahre, gab es ganz große Studien mit Vitamin-K-Antagonisten, vor allem mit dem Warfarin. Das ist jener Vitamin-K-Antagonist, der außerhalb vom deutschsprachigen Raum zum Einsatz kommt. Und dann ist vor 13, 14 Jahren sind dann eine neue Klasse von oralen Antikoagulantien entwickelt worden, eben diese nicht-Vitamin-K-oralen Antikoagulantien oder direkt orale Antikoagulantien. Und ich glaube, das ist zum Beispiel eine der größten Entwicklungen in der klinischen Medizin, dass man hier im Bereich der oralen Antikoagulation diese Entwicklung von Vitamin-K-Antagonisten zu den DOACs gemacht hat. Wie wirken Vitamin-K-Antagonisten? Da gibt es einmal jene, also das Fenprokomon ist jenes, das wir in Österreich vorwiegend haben. Wir haben in Österreich auch das Sintrom. International gibt es vorwiegend dieses Warfarin. Und sie hemmen, also ich möchte jetzt nicht auf die Molekularbiologie oder auf den genauen Wirkmechanismus nicht eingehen, aber im Wesentlichen hemmen sie so ein Enzym hier, das nennt sich Vicor-Vitamin-K-Epoxy-Reduktase. Das ist wichtig für die Gamma-Karboxylierung von 4 Gerinnungsfaktoren, Faktor 7, 9, 10 und 2, die dann funktionstüchtig sind, und Vitamin K hemmt eben diese Gamma-Karboxylierung, und so hat man dann keine funktionstüchtigen Gerinnungsfaktoren 7, 9, 10 und 2. Das sind auch diese Vitamin K-abhängigen Gerinnungsfaktoren, und so macht es auch indirekt eine antikoagulatorische Wirkung. Wichtig ist, wenn man mit den Antikoagulantien zu tun hat, immer auch ihre pharmakologischen Eigenschaften zu kennen und zumindest ein Gefühl dafür zu haben. Wir wissen, dass die Halbwertszeit der Vitamin-K-Antagonisten ziemlich lange ist. Insbesondere bei Fenprokomon ist sie sehr lange, circa 160 Stunden, aber da gibt es ja auch interindividuelle Schwankungen. Beim Acenocumarol ist sie kürzer, bis zu 24 Stunden, und beim Warfarin ist es dazwischen. Vitamin-K-Antagonisten, es gibt auch sogenannte Superwarfarine, die eine Halbwertszeit haben von Wochen, Monaten. Die werden als Rattengift, wurden sie früher eingesetzt. In Europa gibt es das nicht mehr, aber man kann aus dem Internet, aus China bestellen, solche Superwarfarine. Und ab und zu kommt das vor, dass das Menschen in suizidaler Absicht einnehmen, und dann dauert das ewig, bis das dann abgebaut wird. Ja? Also Ja, was sind sonst die Eigenschaften der Vitamin-K-Antagonisten? Ich meine, sie haben, das sind ein paar pharmakologische Eigenschaften. Sie haben eine hohe Plasmaproteinbindung. Das heißt, sie wären sehr schwer dialysabel, ja, weil sie an Plasmaproteine binden. Es gibt eine sehr genetisch bedingte große Variabilität der Metabolisierung. Dadurch kommt eine große intra- und interindividuelle Schwankungsbreite der Wirkung zustande. Es ist ein engmaschiges Monitoring erforderlich, früher mit dem Thrombotest und heute vorwiegend mit der INR. Und da gibt es unterschiedliche INR-Zielbereiche. Es gibt eine Reihe von Interaktionspotenzialen hier, weil die Metabolisierung über dieses Zytochrom P450 erfolgt, Interaktionen mit Vitamin K-hältiger Nahrung, wie gesagt, enges therapeutisches Fenster, Makomal, lange Halbwertszeit. Und, das ist auch sehr wichtig, sie wirken nicht sofort, wie zum Beispiel die niedermolekularen Heparine. Sie haben eine Wirklatenz bis zur vollen Wirkung von bis zu einer Woche, das Makoma zum Beispiel, manchmal sogar auch länger. Und deshalb ist zum Beispiel bei der Behandlung von bestimmten akuten thromboembolischen Erkrankungen eine überlappende Therapie mit einem Heparin, einem niedermolekularen Heparin, erforderlich, bis diese Wirkung eingetreten ist. Frage 2, welche der angeführten Indikationen ist kein typisches Einsatzgebiet für Vitamin-K-Antagonisten? A. Thromboembolie und Schlaganfallprävention bei Vorhofflimmern, Thromboembolie, Schlaganfallprävention bei mechanischen Herzklappen, Thromboseprophylaxe während der Schwangerschaft, Therapie und Rezidivprophylaxe von venösen Thromboembolien. A. Wer ist für A? Also da geht es um nicht. Also, wenn man ein Medizinstudium heute absolviert, dann ist man Meister in der Beantwortung von solchen Multiple-Choice-Fragen. Also was ist die richtige Antwort in dem Fall, wäre die falsche. A, wer ist für A? Wer ist für B? Wer ist für C? Wer ist für D? Okay, die Mehrheit ist für C. Ich glaube, ich kann frühzeitig heute nach Hause gehen. Das ist eine Truppe heute da, zumindest hier im Raum, die sehr viel weiß. Ja. Das sind die typischen Einsatzgebiete. Schlaganfallprävention bei Vorhofflimmern, mechanische Herzklappen, wo es dann wichtig ist, eine Thromboembolie-Schlaganfallprävention zu machen und eben die Behandlung von venösen Thromboembolien. Und hier insbesondere gibt es eine Konstellation, wo heute vor allem Vitamin K-Antagonisten eingesetzt werden sollen beim Antiphospholipid-Antikörpersyndrom. Das ist eine schwere Form der Thrombophilie, wo Menschen dann sowohl ein hohes Risiko für arterielle, aber auch venöse Thromboembolien haben. Und da weiß man, dass die DOACs unterlegen sind gegenüber dem Vitamin K-Antagonisten. Da sollte man Vitamin K-Antagonisten geben. Dann kurzer Überblick über die direkten oralen Antikoagulanzien. Ich habe dargestellt die Angriffspunkte der Vitamin K-Antagonisten und der Heparine, die indirekt antikoagulatorisch wirken. Und die direkten oralen Antikoagulanzien, die Vertreter sehen Sie hier, die direkten Faktor 10a-Hemmer, die wirken direkt in der Gerinnung, indem sie einen Gerinnungsfaktor spezifisch hemmen und in dem Fall den Faktor 10a. Das sind so richtige Designermoleküle, die Small Molecules sind und speziell gegen einen Gerinnungsfaktor gerichtet sind. Und eben Dabigatran ist eben ein direkter Thrombinhemmer. Das ist auch der Unterschied. Sie wirken direkt antikoagulatorisch. Und hier ist es auch sehr wichtig, die wichtigsten pharmakologischen Eigenschaften dieser Substanzen zu kennen. Also die Bioverfügbarkeit überspringe ich einmal, aber hier sehen Sie nach oraler Einnahme die Zeit bis zur maximalen Wirkung. So ähnlich wie bei den niedermolekularen Heparinen, nach 2 bis 4 Stunden nach oraler Einnahme ist die maximale Wirkspiegel ist erreicht. Das geht sehr schnell. Dann haben wir eine Halbwertszeit, die kürzer ist als bei den Vitamin-K-Antagonisten, aber ungefähr so viel ist wie bei den niedermolekularen Heparinen, zumindest der Anti-10a-hemmenden Wirkung der niedermolekularen Heparine, so um die 8 bis 12 Stunden, würde ich sagen. Was wichtig ist hier, ist auch die Nierenfunktion, weil diese DOACs auch zu einem gewissen Anteil renal eliminiert werden. Die Faktor 10a-Hämmer zu einem geringeren Teil und der Thrombinhämmer aber vorwiegend renal eliminiert wird. Das heißt, eine Abnahme der Nierenfunktion, eine chronische Nierenfunktionseinschränkung, eine akute Niereninsuffizienz hätten hier einen Effekt und würden die Elimination hier beeinflussen. Und das heißt, die Elimination wäre geringer über die Niere und da kommt es auch zu einer Verlängerung der Halbwertszeit, der Eliminationshalbwertszeit und damit auch zu einem Anstieg der Konzentrationen dieser DOACs dann in der Zirkulation. Die Interaktion mit anderen Medikamenten ist viel geringer als bei Vitamin-K-Antagonisten. Das ist nochmal diese Kurve hier. Ich glaube, dieses Bild ist sehr wichtig, damit Sie sehen, nach oraler Einnahme maximale Wirkung und dann aufgrund der Halbwertszeit hätten wir nach 24 Stunden eine Titalspiegel erreicht. Es gibt Substanzen, die für die einmal tägliche Gabe entwickelt wurden und andere, die für die zweimal tägliche Gabe entwickelt wurden. Das ist nochmal ein Überblick über die Pathways der Absorption, des Metabolismus und der Elimination. Ich gehe zur Frage 3. Ich habe heute viel am Programm. Die Frage 3 wäre, welche der angeführten Indikationen ist ein typisches Einsatzgebiet für DOAC, NOAC? Also es ist hier in dem Fall ein typisches. A, Thromboembolie, Schlaganfallprävention bei Vorhofflimmern. B, Thromboembolie, Schlaganfallprävention bei mechanischen Herzklappen. C, Thromboseprophylaxe während der Schwangerschaft und im Wochenbett. Oder D, Thromboseprophylaxe bei internistisch kranken Patientinnen, die hospitalisiert sind. Wer ist für A? Okay. Wer ist für B? So, das ist gut, dass bei B niemand aufzeigt. Das ist eine Kontraindikation. Bei mechanischen Klappen sollen sie nicht eingesetzt werden. Die Frage kommt immer wieder, das ist für Sie vielleicht ganz klar jetzt, aber in der klinischen Praxis, wir haben einen Gerinnungsdienst, der rund um die Uhr erreichbar ist und vor allem tagsüber bekommen wir viele Anfragen von den Stationen, wo dann immer wieder auch gefragt wird, kann ich doch nicht bei einer mechanischen Klappe ein DOAC geben? Jede Studie ist durchgefallen, muss man sagen. C, Schwangerschaft geht auch nicht, weil die DOACs genauso wie die Vitamin-K-Antagonisten die Blut-Plazenta-Schranke überqueren und in den kindlichen Kreislauf übergehen können, wo es eine gewisse Teratogenität gibt oder eine potenzielle geben könnte. Und in der Thromboseprophylaxe bei internistisch kranken Patienten haben sie sich nicht durchgesetzt gegenüber niedermolekularen Heparinen. Also A wäre hier richtig. Das ist die wichtigste Indikation und das ist ein Überblick über die zugelassenen Indikationen. Die erste Indikation, wo das zugelassen wurde, und das ist immer ein Modell, muss man sagen, ein echtes In-vivo-Modell am Menschen für die Überprüfung der Effektivität der Antikoagulation wäre die Thromboseprophylaxe nach Knie- und Hüftgelenksersatz. Da sind drei dieser Substanzen zugelassen. Die allerwichtigste und die größte wäre die Schlaganfallprävention bei Vorhof, nicht valvulärem Vorhofflimmern, ohne mechanische Klappen. Und dann die Therapie- und Rezidivprophylaxe von tiefen Beinvenenthrombosen. Und dann gibt es für ein DOAC eine Indikation, die eigentlich sich nicht offiziell gibt, aber die hat sich nicht durchgesetzt in der klinischen Praxis, zusätzlich zu einer dualen Plättchenhemmung beim ACS, Rivaroxaban. Aber es gibt bei der PAVK, das habe ich hier nicht ergänzt, die Indikation, dass man bei der PAVK auch das Rivaroxaban in dieser niedrigen Dosis, das Xarelto, in der akuten Phase geben kann. Hier eine Übersicht über die Dosierung bei der jeweiligen Indikation und das vielleicht ist gut, wenn man sich das einprägt. Es gibt je nach Indikation unterschiedliche Dosierungen, die wichtig sind, dass man sie auch einhält. So ist zum Beispiel, gibt es beim Vorhofflimmern zur Schlaganfallprävention fixe Dosierungen, bei manchen Substanzen mit definierten Dosisreduktionskriterien, bei anderen Indikationen wie zum Beispiel der Akuttherapie der Venenthrombose und der Lungenembolie gibt es Substanzen, wo man in der Akutphase für mindestens 5 Tage ein niedermolekulares Heparin gibt in der akuten Phase und dann switcht auf ein DORG in der fixen Dosis oder Substanzen, die für die einmal tägliche Gabe entwickelt wurden, wo man in der ersten Woche oder in den ersten 3 Wochen eine intensive Dosis gibt, eine höhere, und danach auf eine Standarddosis zurückgeht. Gehen wir mal ganz kurz zur Thromboseprophylaxe. Das ist das Häufigste, womit man als Jungmedizinerin und Jungmediziner konfrontiert ist, wenn man so auf Chirurgien geht, auf innere Medizinstationen oder auch manchmal auf die Gynäkologie geht. Und das ist deshalb wichtig, weil wahrscheinlich 50-60% aller Thrombosen im Zusammenhang mit einem Spitalsaufenthalt stehen. Während des Spitals machen wir super Thromboseprophylaxe, aber oft gibt es ja Gründe für den Spitalsaufenthalt, eine Operation, eine akute internistische Erkrankung, und das Thromboembolierisiko ist meistens dann prolongiert, und das ist zum Beispiel bleibt das erhöht bis zu 60 Tage nach so einem Spitalsaufenthalt. Ja? Und meistens Patientinnen und Patienten, die stationär aufgenommen werden für eine Operation oder eine akute internistische Erkrankung, sind alt, haben viele Risikofaktoren für Thrombosen. Und dann ist auch die Thrombose eine häufige Komplikation bei schweren, bei größeren Operationen und Eingriffen, das wissen wir. Und bei manchen dieser Operationen ist es so, dass man an eine verlängerte Thromboseprophylaxe denken muss und durchführen muss, zumal heutzutage ja die Dauer des Spitalsaufenthalts sehr kurz ist. Ja? Und da muss man auch daran denken. Was gibt es für Maßnahmen zur Thromboseprophylaxe? Grundsätzlich Basismaßnahmen, das bedeutet, das wird heute häufig gemacht, Frühmobilisation nach einer Operation, Bewegungsübungen, Anleitung zu Eigenübungen, physikalische Maßnahmen, vor allem wenn eine medikamentöse Thromboseprophylaxe nicht gemacht werden kann. Und eben das Wichtigste sind medikamentöse Maßnahmen mit einer Antikoagulation. Das sind die in Österreich zugelassenen niedermolekularen Heparine in dieser Indikation, und man verwendet jene in dieser, man sagt, dieser Hochrisikoprophylaxe-Dosis, das ist das, was empfohlen ist. Und für das Lovenox oder für das Enoxaparin gibt es mittlerweile Biosimilars, die in den meisten Krankenhäusern des Gesundheitsverbundes in Wien zum Einsatz kommen. Oder es gibt auch das Fraxiparin hier. Hier nochmal der Hinweis darauf, bei einer schweren Nierenfunktionseinschränkung daran denken, dass es zu einer Kumulation kommen kann, weil sie ja zu 80-90% renal eliminiert werden, und dass man hier die Dosis reduzieren muss. Und man kann aber sehr gut monitieren hier, indem man die Anti-10A-Spiegel messen kann nach Gabe von niedermolekularen Heparinen. Man kann den Spitzenspiegel messen nach 3,5-4 Stunden nach der Gabe oder einen Talspiegel, und man kann sich daran orientieren. Ja, in der Allgemeinchirurgie ist eine Thromboseprophylaxe mit niedermolekularen Heparinen auf jeden Fall empfohlen bei Eingriffen, die bei älteren Patienten sind, die zusätzliche Risikofaktoren für Thrombosen haben, und bei auch Eingriffen, die länger dauern, auf jeden Fall, aber auch bei großen chirurgischen Eingriffen ist die Thromboseprophylaxe empfohlen. Es gibt da zum Beispiel einen Hinweis, da sind die deutschen S2-Leitlinien, was kleiner chirurgischer Eingriff gemeint ist und was sonstige Risikofaktoren hier wären. Wenn die vorhanden sind, unbedingt eine konsequente Thromboseprophylaxe postoperativ durchführen. Da sind hier die empfohlenen Medikamente für die Thromboseprophylaxe in der Orthopädie, vor allem nach elektivem Hüft- und Kniegelenksersatz, niedermolekulare Heparine, von der Parinux, dieses Pentasaccharid, dieses synthetisch hergestellte, das Antithrombin vermittelt, die Antikoagulation macht. Die Dauer bei Hüft-TEP 35 Tage, bei Knie-TEP 14 Tage. Und heute wurde eigentlich abgelöst das niedermolekulare Heparin durch die DOAX in der orthopädischen Chirurgie nach elektiven Hüft- und Knie-TEP. Es werden vorwiegend DOAX für diese lange Dauer eingesetzt. In der inneren Medizin soll eine Thromboseprophylaxe medikamentös durchgeführt werden bei Menschen, die akut erkrankt sind und stationär aufgenommen werden, wenn sie zum Beispiel eine Herzinsuffizienz haben, eine dekompensierte schwere Atemwegserkrankung oder immobilisiert sind und einen weiteren Risikofaktor für Thrombosen haben, wie eine maligne Erkrankung, stattgehabte VTE und etc. Dann eben die Thromboseprophylaxe mit dem niedermolekularen Heparin in dieser Hochprophylaxe-Dosis. Und manchmal kommt auch die Frage, wenn jemand eine Heparin-Unverträglichkeit hat, könnte man eben auch dieses Fondaparinux, dieses Arixtra verabreichen. Und ganz selten ist es so, dass Patienten eine Kontraindikation gegen eine Antikoagulation haben, weil sie gleichzeitig vielleicht eine aktive Blutung haben oder ein hohes Blutungsrisiko. Da sollte man auf jeden Fall zumindest mechanische Maßnahmen setzen. Ich habe noch circa 15 Minuten und ich würde von den 15 Minuten circa die Hälfte der Zeit noch nutzen, um zwei wichtige Indikationen für die Antikoagulation im Detail zu besprechen, weil das sehr häufig vorkommt. Das erste wäre die Schlaganfallprävention bei Vorhofflimmern, damit Sie ein bisschen auch Hintergründe verstehen, warum das so wichtig ist. Also es ist so, dass erstens einmal Vorhofflimmern ist sehr häufig. Mit dem Alter steigt die Prävalenz. Ja, wenn Sie über 40 sind, 45, dann bekommt jeder Vierte ein Vorhofflimmern. Und Sie sehen, wir haben auch österreichische Daten, die kommen zur selben Zahl hier. Wir haben auch in Österreich, das haben wir publiziert letztes Jahr, in der österreichischen Bevölkerung haben circa 1% der Menschen eine Diagnose eines Vorhofflimmerns. Wir hatten Zugang zu Versicherungsdaten und konnten das analysieren mit einem ähnlichen Profil wie hier. Warum ist das Vorhofflimmern so wichtig? Es ist einer der wichtigsten Risikofaktoren für thromboembolisch bedingte ischämische Schlaganfälle. Das ist sehr früh gezeigt worden. Etwa 25% aller Schlaganfälle gehen auf das Konto des Vorhofflimmerns. Und das ist das Spannende. Die Zahl dieser Schlaganfälle, die durch Vorhofflimmern bedingt sind, sind in den letzten Jahren, ist die Zahl zurückgegangen. Mit der Einführung der DOAX und NOAX als Alternative zu den Vitamin-K-Antagonisten, wo das jetzt einfacher wurde, gibt es viele Schlaganfallregister, zum Beispiel auch in Österreich, und das ist in den letzten 10 Jahren zurückgegangen. Schlaganfälle durch Vorhofflimmern, häufig können sie ohne Vorwarnung auftreten, sie gehen mit einer höheren Morbidität einher und haben eine höhere Mortalität und sie sind aber verhinderbar. Und das ist auch eines der Hauptziele beim Vorhofflimmermanagement, neben der Frequenz- und Rhythmuskontrolle und der Behandlung von Komorbiditäten bei Vorhofflimmern, ist eines der wichtigsten Hauptziele die Prävention von Schlaganfällen, weil das die Prognose der Betroffenen verbessert und ihr Leben verlängert. Das Schlaganfallrisiko kann man genau berechnen. Da gibt es Scoring-Systeme, das etabliert ist in der klinischen Praxis und in den Guidelines empfohlen wird, ist dieser CHA2DS2-Score. Er enthält diese Parameter wie Vorliegen einer Herzinsuffizienz, arterielle Hypertonie, Alter über 75, geht sogar mit 2 Punkten hier ein, Diabetes mellitus, ein früherer Schlaganfall wird mehr höher gewichtet, Gefäßerkrankungen, Alter über 65 mit 1 Punkt und wenn man über 65 ist und Frau, dann auch 1 Punkt. Und Sie sehen, mit zunehmendem Risikoscore erhöht sich das jährliche Schlaganfallrisiko. Einen Benefit hat man auf jeden Fall, wenn man einen CHA2DS2-Score von 1 mindestens hat, dann hat man einen Benefit von der Antikoagulation. Ich hatte Ihnen gesagt ja schon, dass die DOAX hier sehr viel verändert haben. Die wurden in großen Studien, Nicht-Unterlegenheitsstudien, mit Vitamin-K-Antagonisten, mit dem Warfarin getestet. Das waren die größten Studien in der klinischen Medizin. Insgesamt 4 Studien mit diesen 4 DOAX mit über 70.000 Menschen mit Vorhofflimmern, die in diesen Studien eingeschlossen waren, also beachtliche Zahl. Sie können sich diese Unterlagen dann downloaden, das sind die wichtigsten, sozusagen ein Überblick über das Studiendesign, und auf Basis dieses Studiendesigns gibt es eben auch die Empfehlungen für diese klinische Praxis, zum Beispiel die Empfehlung für die Dosisreduktion. Weil das eben in diesen klinischen Studien so getestet wurde, wird das auch für die klinische Praxis so empfohlen. Der Vorteil ist, dass man insgesamt das Risiko für ischämische Schlaganfälle und systemische Embolien reduzieren konnte gegenüber den Vitamin-K-Antagonisten, wenn man alle diese Studien zusammenfasst in Meta-Analysen. Und ein wichtiger Vorteil ist, dass schwere Blutungskomplikationen, intrakranielle Blutungen, seltener auftreten. Aber gastrointestinale Blutungen treten etwas häufiger auf unter den DOACs als unter den Vitamin-K-Antagonisten. Man spekuliert, weil sie eben direkt antikoagulatorisch wirken, dürften sie auch die lokale Hämostase im GI-Trakt auch beeinflussen, und wahrscheinlich ist das der Grund für das erhöhte Risiko für GI-Blutungen im Vergleich zu Vitamin-K-Antagonisten auf Basis dieser Meta-Analysen. Das sind die Leitlinien. Ich habe gesagt, sobald ein Punkt in diesem Scoring-System, in diesem CHAT-VASC-Score ist, besteht eine Indikation für eine orale Antikoagulation. Die Therapie der Venenthrombose ist eine Krankheitsentität, die tiefe Beinvenenthrombose und Lungenembolien umfasst. Die traditionelle Therapie der Venenthrombose war niedermolekulares Heparin in der akuten Phase. Bitte, Sie haben eine Frage.
Jetzt als jemand, der unter Dorf die ganze Zeit eine GI-Blutung hat, würde sich dann anbieten, dass ich den Umsteller von Vitamin-K-Antagonisten.
Wie viel wichtiger ist, wenn eine GI-Blutung auftritt, um zu schauen, ob man eine Quelle findet für die GI-Blutung, zum Beispiel Polypen, Divertikulitis etc. Das heißt, diese GI-Blutung sollte ein Anlass sein, um hier eine Diagnostik zu beginnen mit einer Gastroskopie, Koloskopie, und dann kann man in weiterer Folge sich überlegen, ob man, je nachdem unter welchem DOAC, in welcher Dosis das aufgetreten ist, ob es zum Beispiel andere Risikofaktoren gibt für eine Blutung, gleichzeitige Einnahme eines thrombozytenaggregationshemmenden Medikaments, die das Blutungsrisiko noch verstärken. Je nachdem kann man dann eben gezielt eine Maßnahme setzen. Das heißt, nicht a priori gleich umstellen, sondern ein bisschen auch den Anlass nutzen, um zu schauen. Und hängt davon ab, welches Profil die Patientin, der Patient hat. Und das müsste man dann individuell entscheiden, würde ich sagen. Ja? Bitte.
Nur beim CHAT-VASC-Score haben Sie gesagt, aber ein Punkt würde eine Indikation bestehen, ja, dass man eine Blutverdünnung durchführt. Ja. Man bekommt ja schon als Frau einen Punkt.
Frauen nur ab über 65 zählt das weibliche Geschlecht. Also wenn man über 65 ist, dann zählt dieser ein Punkt für Frau. Ja. Also das war eine lange Diskussion. Das heißt, eine Frau mit Vorhofflimmern unter 65, die sonst gar nichts hat, würde dann nicht diesen einen Punkt bekommen. Ja, bitte.
Beim Vorhofflimmern auf der Gegenseite diesen Hess-Bledscore, wenn man Blutungsrisiko und... Ja. Schlaganfallrisiko abwägt, wann favorisiert man das eine und wann das andere?
Ich habe das nicht gebracht, der Hess-Bledscore ist da, weil es heißt ja immer, wenn man eine Antikoagulation macht, soll man auch an das Blutungsrisiko denken. Bei der Initiierung macht es Sinn, diesen Hess-Bledscore zu machen. Wenn der erhöht ist, dann über 3 Punkte, dann geht man von einem höheren Blutungsrisiko aus. Und er wurde validiert oder entwickelt bei Menschen unter Vitamin-K-Antagonisten, muss man sagen. Und er ist, wenn er erhöht ist, keine Kontraindikation gegen eine Antikoagulation. Ich weiß dann, dass diese betroffene Person ein hohes Blutungsrisiko hat. Meistens sind es dieselben Parameter, die auch in den CHAT-VASC-Score einfließen, auch in diesem Hess-Bledscore drinnen. Und das soll dazu dienen, dass man diese Patienten eben klinisch engmaschiger führt. Und zweitens schaut, ob man reversible Risikofaktoren hat, die man hier behandeln kann. Zum Beispiel arterielle Hypertonie ist da drinnen. Das heißt, ob dass man die besonders gut einstellt, ob man hier Leberfunktion verbessern kann, das wäre da drinnen und dazu dient er auch. Ja? Also bei der Initiierung der Antikoagulation sollte man das machen, um sich einen Eindruck zu verschaffen, wie hoch das Basisblutungsrisiko ist. Das würde auch dann das klinische Prozedere, je nachdem, wenn Sie solche Patienten dann aus dem Spital entlassen, dass Sie dann dementsprechend auch ein klinisches Follow-up danach auch richten. Das sind, wie gesagt, die Therapieoptionen für die Behandlung von tiefen Beinvenenthrombosen und Pulmonalembolien. Ich glaube, Sie haben jetzt Gelegenheit gehabt, sich das einzuprägen. Da oben die traditionelle Therapie. Sie sehen, habe ich gesagt, bei akuten Thrombosen und Lungenembolien wirkt ja diese traditionelle Therapie mit Vitamin K-Antagonist nicht sofort. Deswegen diese überlappende Therapie für mindestens 5 Tage mit dem Vitamin K-Antagonisten. Dann, wenn die INR im Zielbereich ist, über 2,0 bis 3, dann kann man den das niedermolekulare Heparin absetzen und weitermachen. Bei den DOAX, habe ich Ihnen gesagt, wurden neue Therapiestrategien entwickelt. Solche, wo man zu Beginn in der Akutphase das niedermolekulare Heparin verabreicht und nicht darauf verzichtet und dann switcht, aber auch solche, wo man in der Akutphase in einer sozusagen einen Single-Drug-Approach hat, das Xarelto, höhere Dosis, 2x15 mg für 3 Wochen oder Eliquis 2x10 mg für 1 Woche und danach erst die Standarddosis. Jede Thrombose wird 3 bis 6 Monate behandelt. Aufhören kann man mit der Behandlung, wenn das eine getriggerte Thrombose war, wo ein reversibler Risikofaktor der Grund war, der wieder weg ist, wie zum Beispiel postoperativ oder nach einer Immobilisation oder schweren Krankheit. Da hat man auch gezeigt, dass diese DOAX gegenüber dieser traditionellen Therapie mit Vitamin-K-Antagonisten nicht unterlegen sind. Ja? Das heißt, sie sind nicht besser, sie sind gleich gut. Der Vorteil ergibt sich wieder bei den schweren Blutungen, weniger schwere Blutungen hier. Periinterventionelles Management werde ich jetzt überspringen, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass wir vielleicht noch ein bisschen Zeit haben zum Diskutieren. Aber bevor ich das abschließe, vielleicht diese Frage, die kommt nämlich sehr häufig. Wann höre ich ein DOAC auf vor einer Operation? Das ist eine 72-jährige Dame, die, Sie sehen schon, hat ein nicht valvuläres Vorhofflimmern, hat schon ein Tier gehabt. Sie können schon im Kopf den Schatz-Wask-Score ausrechnen und hat ein Xarelto zur Schlaganfallprävention. Es ist jetzt eine Operation geplant, ein Knie-Tap und OP. In 4 Wochen findet die OP statt. Damals gab es noch das orthopädische Spital Speising. Das gibt es jetzt das Gersthof gibt es jetzt nicht mehr, sorry. Und dann, wie macht man das präoperative Management der Antikoagulation? A, würden Sie 2 Tage vor der OP pausieren, B, 2 Tage vor der OP und dann bridgen mit einem niedermolekularen Heparin oder C, 5 Tage vor der OP oder D, 1 Tag vor der OP. Sie haben die pharmakologischen Eigenschaften hoffentlich noch im Kopf mit der Halbwertszeit, mit dem Wirkeintritt. Wer ist für A? Wer ist für B? Ja, wer ist für C? Wer ist für D? Okay. Ja, viele haben sich gar nicht getraut abzustimmen. Tatsächlich 2 Tage vorher. Und das würde ich gern durchgehen. Da gibt es auch Praxisleitfäden, die man sich downloaden kann. Und das wäre zum Beispiel die Homepage, wo man diesen einen Praxisleitfaden downloaden kann, der sehr, sehr, sehr gut dargestellt ist. Der Zeitpunkt vom Absetzen eines DOAX vor einer Operation hängt von 2 Faktoren ab. Vom Blutungsrisiko. Dieses Blutungsrisiko wird definiert durch die Operation, Art der Operation, Umfang der Operation und durch den Eingriff. Und der zweite Punkt ist die Nierenfunktion. Ich habe Ihnen gesagt, werden renal eliminiert und es würde die Eliminationshalbwertszeit sich verlängern, wenn die Nierenfunktion stark eingeschränkt ist. Bei den Faktor 10a-Hämmern ist es so, wenn ich einen Eingriff mit einem niedrigen Risiko habe, dann reicht es mindestens 24 Stunden vorher zu pausieren, das heißt einen Tag vorher Pause. Bei jenen mit einem hohen Risiko Eingriff mit einem hohen Blutungsrisiko, das ist eine Knie- und Hüft-TAP, ist zu einer Operation, also 2 Tage vorher mindestens. Das heißt, die richtige Antwort wäre tatsächlich 2 Tage vorher. Man braucht kein Bridging bis zur Operation, weil man würde ein Medikament durch das andere ersetzen, das dieselbe pharmakologische Eigenschaft ja hat. Ja. Darauf habe ich hingewiesen. Das heißt, man hört nur diese 1 oder 2 Tage vorher ab. Im Fall vom Dabigatran, das zu 80% renal eliminiert wird, muss man mit abnehmender Nierenfunktion das Intervall oder den Zeitpunkt des Absetzens erweitern auf 3 Tage oder sogar auch auf 4 Tage, je nachdem, um welchen Eingriff es sich handelt und wie die Nierenfunktion ist. Dann also führt man die Operation durch, ohne Bridging mit einem niedermolekularen Heparin. Man kann am Abend des Eingriffs mit der spitalsüblichen postoperativen Thromboseprophylaxe beginnen, mit einem niedermolekularen Heparin. Bei niedrigen Blutungsrisikoeingriffen das DOAC frühestens 24 Stunden nachher beginnen und bei Eingriff mit einem hohen Blutungsrisiko frühestens 48 bis 72 Stunden nachher. Aber das hängt auch davon ab, wie die chirurgische Visite entscheidet, ob man dann mit einer vollen oralen Antikoagulation beginnen kann oder nicht. Das wird dann dementsprechend entschieden. Jedenfalls bis zum Wiederbeginn des DOAX oder NOAX das niedermolekulare Heparin zu dieser Thromboseprophylaxe fortsetzen. So viel dazu und das Allerwichtigste nochmal vielleicht zum Schluss, hier die Indikationen, dass Sie das mitnehmen, wo man DOAX nicht geben soll, mechanische Herzklappen, bei der TAVI sind sie durchgefallen. Keine Indikation in Europa für die Thromboseprophylaxe bei internistischen Patienten. In Amerika gibt es, Nordamerika gibt es eine Ausnahme. Und Thromboseprophylaxe nach allgemein chirurgischen Eingriffen haben wir auch keine Indikation. Danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für den Vortrag und wollte Sie bitten, fest zu diskutieren. Wenn Fragen sind, können Sie die an den Dr. Ei stellen.
Ein paar haben wir schon diskutiert, ein paar wichtige Fragen. Bitte sehr.
Wie entscheidet man, welches Wort und wie?
Ja, also wichtig ist, dass man sich auskennt mit dem DOAC, das man verschreibt. Ja. Das ist, da gibt es keine Präferenz, muss man sagen. Es gibt zwar Diskussionen, ob ein bestimmtes DOAC ein geringeres gastrointestinales Blutungsrisiko macht als andere, ja, aber im Prinzip ist das etwas, wenn Sie sich mit einem DOAC angefreundet haben, mit dem Sie sich gut auskennen, das wäre Ihre Präferenz, aber es gibt kein präferiertes DOAC hier. Ja. Bitte sehr.
Zu fragen, zwar habe ich, glaube ich, gelesen, dass wenn man jetzt Rivaroxaban mit Apixaban, dass Apixaban überwiegen würde, weil es eine geringere systemische Thrombose und geringere, glaube ich, Schlaganfall.
Also es ist super schön. Es gibt viele Ansätze natürlich, das sind ja Blockbuster-Medikamente und sehr viele Diskussionen, ob es da irgendwo gewisse Vorteile gibt. Und man macht natürlich sehr viele indirekte Vergleiche aus den Studien. Es gibt keinen Head-to-Head-Vergleich. Deswegen ist es so schwierig zu sagen, tatsächlich das eine überwiegt in Bezug auf ein bestimmtes Outcome gegenüber dem anderen ist es besser, weil es keinen Head-to-Head-Vergleich gibt. Es gibt auch methodisch ein paar Studien mit indirekten Vergleichen. Das ist aber so schwierig, weil man dann die Populationen nicht gut vergleichen kann. Es gibt Real-World-Daten, man kann für jedes DOAX eine Real-World-Studie heranziehen, die einen Vorteil für das, was man gerade diskutieren möchte, zeigt. Das ist das Schwierige. Was aber sich herauskristallisiert ist, dass in diesen klinischen Studien mit Apixaban, mit dem Eliquis, insgesamt das Blutungsrisiko etwas, GI-Blutungsrisiko etwas geringer ist in diesen Studien. Und vermutlich liegt das auch daran, dass die vielleicht eben eine Dosisfindung gemacht haben, die am besten diesen Sweet Spot diese Balance Blutungsrisiko, Thromboembolierisiko trifft hier. Aber indirekt vergleichen ist so schwierig. Das tut man immer wieder in der klinischen Praxis. Es gibt auch Studien mit indirekten Vergleichen, die methodisch angreifbar sind. Aber letztendlich würde eine Head-to-Head-Studie das beantworten. Und da bräuchte man 20.000 Patienten. Das macht keine Firma. Außerdem läuft das Patent jetzt nach 10 Jahren aus. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr kommen dann schon die Generika DOACs. Also, ja. Bitte.
Sie haben gemeint, dass die DOACs für internistische Patienten nicht indiziert sind. Ist da gemeint im Rahmen des Krankenhauses?
Ja, als Thromboseprophylaxe bei internistischen Patienten, also bei Patienten mit einer Pneumonie, wird stationär aufgenommen, ist immobil, hat eine Thromboseprophylaxe, da sind sie nicht indiziert.
Ist das dann eine andere Geschichte? Oder, weil ich habe das Gefühl, dass Sie es eben sehr gerne am Ende des Aufenthalts dann zu Hause wieder kommen werden.
Das ist nur, wenn Sie vielleicht nochmal ein Vorhofflimmern haben, wo Sie sowieso eine Indikation für ein DOAC hätten, dann braucht man natürlich nicht zusätzlich eine Thromboseprophylaxe oder man pausiert es dann während des stationären Aufenthalts, gibt eine Thromboseprophylaxe, weil auch vielleicht die Nierenfunktion eingeschränkt ist und dann bei der Entlassung wieder aufgrund des Vorhofflimmerns zur Schlaganfallprävention. Aber zur internistischen Thromboseprophylaxe im Spital sind sie bei uns in Europa nicht zugelassen, ja. Noch, hatten Sie vielleicht noch eine Frage? Oder?
Irgendwie damit zusammen. Also ich hatte auch im Kopf bei der Portalvenenthrombose, ist ja auch Vitamin K indiziert.
Ja, das ist auch. Es gibt ich habe über die typischen Lokalisationen von Thrombosen geredet. Es gibt auch atypische Lokalisationen von Thrombosen, wie zum Beispiel Portalvenenthrombosen. Da gibt es keine randomisierten kontrollierten Studien mit den DOACs. Es gibt Kohortenstudien. Und es ist so, dass eine offizielle Indikation gibt es nicht im Labeling dafür, aber es gibt Experten-Statements, die sagen, man könnte auch DOACs zur Behandlung einer Portalvenenthrombose geben, aber das fußt nicht auf einer randomisiert kontrollierten Studie. Ja? Und da überall, wo man halt die DOACs nicht geben kann, wären entweder niedermolekulare Heparine oder bei der Behandlung einer Portalvenenthrombose ein Vitamin-K-Antagonist. Sie sind halt nur so praktikabel, dass sie zum Beispiel auch bei tiefen Oberarmvenenthrombose in der klinischen Praxis eingesetzt werden, weil man sagt, die behandle ich eh in Analogie zu einer tiefen Beinvenenthrombose oder in Analogie zu einer Pulmonalembolie. Das kommt vor in der klinischen Praxis, weil sie einfach diese praktischen Aspekte haben, kein Monitoring, fixe Dosis, einfach dieses schnelles Einsetzen der Wirkung, schnelles Abnahme der Wirkung, das sind Eigenschaften, die in der klinischen Praxis sehr wertvoll sind. Ja. Okay.
Darf ich Sie bitte kurz nur etwas bitten? Könnten Sie vielleicht ein bisschen kommentieren? Ich hatte gehört, dass in den USA aufgrund des Preises der NOACs oder DOACs zunehmend Krankenhäuser das nicht mehr finanzieren und man wieder zurückgeht auf die Vitamin-K-Antagonisten. Ja, ist das in Europa auch so?
Und nein, in Europa, also es ist so, ist es nicht so, weil wir ein ganz anderes System haben. Natürlich ist in den USA ist die, sozusagen das Reimbursement, die Finanzierung des Gesundheitssystems anders. Das heißt, hier in Europa haben wir in den meisten Ländern haben die DOACs, sind sozusagen der Goldstandard mittlerweile geworden. Und die Preise sind natürlich höher als für Vitamin-K-Antagonisten, wenn man die Tagestherapiekosten rechnet. Ja, so, die sind noch immer bei 3 Euro, 3,5 Euro. Und Vitamin-K-Antagonisten wären bei im Cent-Bereich vielleicht. Ja, das ist also Tagestherapiekosten. In Europa sind Medikamente grundsätzlich günstiger als in Amerika. Das kommt ein DOAC, ist viel günstiger in Europa als in Amerika. In Europa haben sich die DOACs durchgesetzt. Ja, das ist der. Okay.
Wenn es keine Fragen mehr gibt, aus dem Chat gibt es nichts, dann kann ich mich ganz herzlich bedanken.
Gerne.
Ich hoffe, Sie kommen wieder.
Sehr gerne.
Und wir alle danken Ihnen für den anschaulichen und intensiven Vortrag. Danke.
Gerne. Wiedersehen. Viel Spaß.